Jesaja, die sagen, dass das Gewölbe, das wie ein Dach ist. Jesaja zum Beispiel sagt: Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her, also von den Anfängen her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Der Himmel wie ein Dach, wie ein Zelt. Und ich glaube, das hat Otto Flath auch hier so gesehen, als er dieses Gewölbe gesehen hat. Das passt, was er da reingeschnitzt hat. Schon in der Schöpfungsgeschichte, so ganz am Anfang der Bibel, wird uns die Erschaffung der Welt wie ein Hausbau berichtet. Die Himmel oben das Dach des Hauses. Und einer, der es ganz liebevoll baut. Aber wofür? Für wen? Für wen wird dieses Haus der Welt liebevoll gebaut? Für dich und für mich. Wir als Menschen sollen dort einziehen. Und er gibt uns ein Dach, unter dem wir Schutz haben. Ein Dach braucht es, damit sich Leben entwickeln kann. Damit die Nässe nicht immer durchkommt. Und damit die Wärme nicht verschwindet. Gott hat dieser Welt, deiner und meiner Welt, ein Dach gegeben, weil er es gut mit uns meint.
Wenn man eine Zentralaussage unseres Altars hier in der Kirche benennen wollte, ist es, glaube ich, eindeutig. Jesus. Das ist die Mitte des Altars in jeder Hinsicht. Von oben nach unten betrachtet, von links nach rechts betrachtet, es gibt nur eine Mitte. Und das ist das wirklich, ja, wahrscheinlich in Originalgröße sich befindliche Kreuz in unserem Altar. Es verbindet alle Achsen. Es verbindet Himmel und Erde. Es ist fast so wie eine Leiter, die sich dazwischen stellt, aber doch, es ist nach unten verbunden, nach oben aber nicht. Und genau da ist ja unser Problem. Wir betrachten die Dinge von unten und den Himmel ahnen wir nur, so wie es auch hier im Raum ist. Er ist zum Glück da oben weiß in weiß, es ist eigentlich sehr schön symbolisch. Wir sehen den Himmel noch nicht, wir ahnen ihn nur. Das Kreuz, also Jesus, den menschgewordenen Gott, den sehen wir schon. Wenn auch, wie ihr vorhin gesehen habt, wenn man in die Kirche kommt, wenn man sich dem so nähert, sieht man es nicht gleich alles. Und in Wahrheit, auch wenn wir hier drin sind, sehen wir nicht gleich alles, selbst wenn uns das Kreuz hier wirklich groß vor Augen ist. Von links nach rechts betrachtet ist das Kreuz etwas, was die Menschheit teilt. Auch das ist im Zentrum der biblischen Botschaft. Jesus sagt, an mir werden sich die Menschen scheiden, da werden sich die Gemüter scheiden. Und wenn ihr es nicht glaubt, geht morgen an eure Arbeitsstätte oder in eure Familie oder so und sagt einfach nur das eine Wort, Jesus. Und ihr werdet feststellen, Menschen scheiden sich daran. Es wird gleich Gegenfragen geben, was willst du mir jetzt damit sagen? Also da steckt was drin. Und auch hier ist es so, dass das Links und das Rechts irgendwie getrennt ist, auch wenn die Menschen auf beiden Seiten sich gar nicht so eindeutig verhalten. Und von unten betrachtet ragt das Kreuz heraus. Jesus steht über den Menschen, also er ist tatsächlich wahrer Mensch und wahrer Gott, so hören wir es in der Bibel. Und es wird auch in diesem Kreuz angedeutet. Also unten gegründet, menschenbezogen, aber doch dem Himmel sehr nah. Es ist genau dazwischen, zwischen Himmel und Erde. Und ein letztes, es zieht den Blick nach oben. Man kann gar nicht anders, als wenn man auf den Altar schaut, als nach oben gesogen zu werden. Beschäftigt euch mal eine Zeit lang unten mit den Figuren und dann so 3 Minuten später achtet auf das, was ihr gerade tut. Ganz sicher schaut ihr irgendwann auf das Kreuz. Es saugt den Blick nach oben und das ist eine wichtige Funktion, denn wir brauchen, um richtig gestellt zu sein in dieser Welt, Jesus. Wir müssen auf ihn blicken, wenn wir unser Leben verstehen und bewältigen wollen. Die nächste Folie. Die Menschen, wir überspringen gerade die Engel, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, die Menschen stehen in vier Gruppen unten unter dem Kreuz. Und es sind, das werden wir in der nächsten Zeit anschauen, keine Heiligen. Es ist nicht so, ihr kennt auch andere Bildwerke von Michelangelo oder so, wo Menschen auf die Knie fallen und sich anbetend dem Kreuz zu wenden, sich anbetend Gott zu wenden. Bei unseren Menschen hier ist es nicht so. Es sind Menschen aus unserer Wirklichkeit. Die sind Schleswig-Holsteiner, so wie du und ich und die paar Zugewanderten aus dem Süden. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hier im Norden ist es so, dass die Menschen ihre Gefühle normalerweise nicht sehr expressiv zeigen. Nicht so wahnsinnig, sondern eher so ein bisschen neuer.
Spielt Holstein Kiel, wollte ich
sagen. Es sei denn, es spielt Holstein Kiel. Das ist das Thema meines lieben Kollegen. Aber es ist so, dass jede dieser Gruppen eine Geschichte erzählt. Aufgefallen ist uns, dass Otto Flath etwas ganz Feines getan hat, als er den Altar konstruiert hat in Bezug auf die Kanzel. Die Kanzel war nämlich schon da, als der Altar kam. Und wenn ihr mal die Sichtachsen euch anschaut, das könnt ihr auf dem Foto ganz gut sehen, ihr seht es aber auch aus eurer Perspektive wahrscheinlich gut, dann hat er die Menschen auf die Ebene der Kanzel gesetzt. Ihre Gesichter sind auf der Höhe der Kanzel. Wenn dort ein Prediger stehen würde, und ich sage gleich, warum wir das gar nicht tun, dann würden die Menschen auf dem Altar den sehen. Die Gesichter unserer Altarfiguren sind in Bezug auf Gott nicht wirklich bewegt. Die gucken ziemlich geradeaus. Eigentlich könnten sie mal nach oben schauen zu Jesus oder mal in Richtung Kanzel blicken, das tun sie aber nicht. Und es steckt vielleicht auch eine Mahnung an den Prediger auf der Kanzel darin, sei auf der Ebene der Menschen, zu denen du sprichst. Und wir haben eine Entscheidung gefällt, schon als wir eingezogen sind, dass wir hier vorne predigen, weil wir bei euch sein wollten. Wir wollten nicht da oben sein und schon gar nicht auf der Ebene der Altarfiguren. Da haben wir nach unserem Gefühl gar nicht so viel zu suchen, sondern wir sollten eigentlich eher bei euch sein, also mit euch auf Augenhöhe. Insofern haben wir versucht, das wussten wir damals nur noch nicht, wir haben versucht eigentlich das zu tun, was in diesem Konstrukt auch steckt. Der Prediger und die Menschen sind dicht beieinander. Die Menschen in dieser Figurengruppe da vorne scheinen in der Mehrzahl zu sein. Es ist ein Kreuz, ein Jesus und so viele Gestalten, so viele Wirklichkeiten sich dort abbilden. Aber die Bedeutsamkeit des Altars geht nicht von ihnen aus. So wie es auch in der Wirklichkeit Gottes ist. Die Bedeutsamkeit im Universum geht nicht von uns aus, sondern von Jesus und dem Kreuz. Sie sind alle um das Kreuz herum gruppiert. Ihre Wirklichkeit müsste sich eigentlich auf Jesus beziehen. Und ihr werdet in den nächsten Wochen sehen, wenn wir so Detailfotos euch zeigen nochmal oder wenn ihr hier nach vorne tretet, dass sie vielleicht Schwierigkeiten haben mit dieser Wirklichkeit, das vielleicht noch nicht begriffen haben. Manche vielleicht es ahnen, aber manche nicht. Ich möchte schon heute darauf hinweisen, auch wenn wir uns die Gruppen noch anschauen, das sind wir. Das ist unsere Wirklichkeit. Und wir werden manches Bewegende finden. Brüderlichkeit, die Mühe der Arbeit, die Härte der Existenz, das Vergehen der Zeit und die Elemente, die für oder gegen uns sind. Und ihr ahnt vielleicht, dass das interessante Themen sein könnten.
Das alles zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde, so haben wir unsere Predigtreihe genannt, weil wir empfinden, das ist das, was Flath hier so abbilden wollte. Unsere Existenz, unser Sein, unser Leben, das ist zwischen Himmel und Erde. Es ist nicht nur auf der Erde, sondern es ist zwischen Himmel und Erde, weil Gott dort etwas getan hat. Wenn man dann weiter in diesen Kirchraum hereinkommt, sieht man auch noch nicht gleich das Kreuz. Die Empore hindert die Sicht ein paar Meter weiter und dann sieht man die Engel. Das ist ja auch bei so manchen vielleicht auch so eine Erfahrung. Man fühlt, es ist mehr da als nur die menschliche Ebene. Mit Gott kann man vielleicht noch nicht so viel anfangen, aber eine Engelsrealität, das habe ich bei vielen Menschen schon gehört, dass viele Menschen damit Erfahrung gemacht haben. Gottes unsichtbare Welt, die uns umgibt, ganz manchmal nehmen wir sie wahr, meistens aber sicherlich nicht. Gott sendet Engel Angelos, das sind die Gesandten, das sind die von Gott geschickten Boten, weil er Gutes tun will, weil er dich und mich erreichen will. Dazu im Grunde genommen sind die Engel da, sie dienen ihm, sie sind auch nicht das Zentrum des Altars, sie sind nur Boten, Überbringer. Wenn du eine gute Nachricht bekommst per Brief, der Postbote sie dir bringt, dann würdest du nicht den Postboten feiern, sondern du würdest den über den Urheber dieser Nachricht senden. Und so ist es auch hier. Sie sind nur die Boten, sie sind die Diener des ganz Großen, der zu feiern ist. Gott hat seine Diener gesandt, ich glaube, um Trost zu geben für Menschen, die sich in einer reinen horizontalen Ebene auch manchmal verlassen fühlen in dieser Welt. Als ob das alles wäre und wenig Trost zu finden. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass Otto Flath hier an die Marinesoldaten gedacht hat, die früher ja noch viel zahlreicher hier in dieser Kirche gewesen sind, auf dem Weg ins Ungewisse. Ihnen Trost geben, Gott ist euch nahe, näher als ihr denkt. Vielleicht auch denen, die zurückgekommen sind aus kriegerischen Handlungen, Tod und Leben ins Auge geblickt. Vielleicht aber auch Menschen wie dich und mich, die gerne dieses Leben kontrollieren würden, die es gerne ewig hätten, aber die spüren, es ist nicht zu kontrollieren und es ist ein vergängliches Leben. Weil darüber stehen Gottesboten, die uns sagen, es gibt mehr und ich sende mehr, weil du es mir wert bist. Ich muss immer dran denken, als ich ein junger Pastor war, kam eine ältere Frau auf mich zu, die im Krieg gewesen ist, und sie hat gesagt, Herr Pastor, ich muss Ihnen das mal erzählen. Von Ostpreußen geflohen und dann so zwischendurch irgendwo in so einem Lager. Und ihre Schwester sagte, sie war krank, sie brauchten unbedingt Antibiotikum. Das gab es in diesem abgezäunten Lager nicht. Und dann hat ihre Mutter gesagt, komm Kind, du bist klein, versuch in die Stadt zu gehen, dort in der Apotheke Antibiotikum zu bekommen. Sie hat das dann gemacht, als kleines Mädchen. Es gab einen Weg raus aus diesem Lager, so ein Loch im Zaun, aus sie raus. Das Antibiotikum bekommen und dann wollte sie zurück und da waren dann Wachen vor diesem Loch. Und auf einmal tippte jemand an ihre Schulter und sagte, hier, geh hier durch. Und auf einmal war da ein Loch, das vorher nicht da war. Sie kriecht durch den Zaun, sie dreht sich um und keiner mehr da. Gott hat Wege und Möglichkeiten, weil du ihm am Herzen liegst. Und dazu dient auch diese unsichtbare Welt. Ich habe so den Eindruck, je poröser die Grenzen zwischen Himmel und Erde werden in unserem Leben, umso sensibler werden wir für diese Wirklichkeit. Da als die Grenzen ganz porös geworden sind zwischen Himmel und Erde, Weihnachten, wo Gott Mensch wird, treten enorm viele Engel auf. Ich glaube, das ist die Zeit, wo am meisten Engel sozusagen für Menschen sichtbar gewesen sind, wo diese Grenze verschwindet. Ich glaube auch im persönlichen Leben, wo du ein gebrochenes Herz hast, da ist Gott ganz besonders nahe, auch mit seiner unsichtbaren Welt.
Wenn wir einmal den nächsten Schritt gehen und unter Schützlinie, nenne ich sie jetzt mal, schauen, dann kommen wir auf die Ebene der angewandten Gegenwart Gottes. Dort ist der eigentliche Altartisch. Es ist ja ein Steintisch und darüber steht das ganze Holzwerk. Das ist der Ort, an dem wir die Gegenwart Gottes erleben und an der wir uns ihr auch nähern. Wenn du am Abendmahl vielleicht teilnimmst oder heute im Augenblick der Taufe, wenn wir ein Sakrament feiern, eine heilige Handlung ist das ja, dann passiert etwas ganz Besonderes und Heiliges. Der grausame und mühsamste Tod, den Jesus dort am Kreuz erlitten hat, wird in Brot und Wein auf dem Altar Wirklichkeit für uns. Wir empfangen unseren Teil davon, auf diesem Tisch. Wenn wir uns Gott nähern in dieser Kirche, dann tun wir das in dieser Richtung, Richtung Altar. Und wenn wir immer weiter rangehen, dann stehen wir irgendwann an diesem Tisch und wir können die Hände darauf legen. Das ist der Ort, an dem die Gegenwart Gottes spürbar wird, mit den Händen greifbar wird. Dort empfangen wir, was oben dargestellt wird. Was am Kreuz geschehen ist, wird hier unten für uns in Brot und Wein deutlich. Der Zusammenhang von Menschheit und Jesus wird dort spürbar, wird dort Realität. Und ein zweites, wenn wir an den Altar treten, um zu beten, und tut das mal, geht mal den ganzen Weg von eurem Platz dahin, vielleicht nach dem Gottesdienst, wenn hier so geräumt wird, und tretet mal die Stufen hoch, bis ihr da steht, legt die Hände auf den Altar und dann schaut geradeaus. Dann schaut ihr auf den Fuß des Kreuzes. Wenn ihr dann den Blick nach oben richtet, die ganze Strecke nach oben, dann ahnt ihr, dass dort Jesus hätte hängen können. Das ist genau der Ort, an den die Alltagssorgen gehören. Unten an das Kreuz. Dort verbindet sich Gottes Realität mit unserer Realität. Dort sind unsere Sorgen, Gedanken, unser Dank, aber auch unser ganzes Leiden wirklich gut aufgehoben. Am Fuß des Kreuzes sprechen wir zum Gekreuzigten und Auferstandenen, zu dem Gekreuzigten, der unseren Schmerz kennt, und zum Auferstandenen, der unsere Hoffnung ist. Deshalb steht dieser Tisch dort und deshalb ist dieses Kreuz genau, wo es ist. Es ist komponiert, es soll genauso sein und es soll deinen Blick genau dahin ziehen, an den Fuß des Kreuzes, wenn du dort stehst.
Sehr faszinierend, niemand hat Menschen jemals gesagt, baut einen Altar, aber doch schon die ersten Ursprünge von Menschen, man hat immer wieder so etwas wie Altäre gefunden, schon bei den ersten Kulturen, bei den ersten Menschen auf dieser Welt. Und ein Altar war immer dazu da, um der Gottheit etwas zu opfern, der Ort des Opfers. Und das ist so zutiefst menschlich in uns drin. An den Altar, da bringen wir das, was Gott von uns erwartet. Wir liefern uns ihm aus, vielleicht sogar kniend, als noch ein Symbol. Wir beten an, wir geben uns ganz hin an diese Gottheit. Was ist anders an einem christlichen Altar? Was legen wir hier für ein Opfer ab? Sind es unsere Werke? Vielleicht denkst du, ach, das ist doch eigentlich überholt. Wenn zum Beispiel Konfirmandenunterricht anfängt, ein neues Jahr, mein Kollege, der hat immer gefragt, also mein voriger Kollege, hat gesagt, was ist ein Christ? Hat er alle Konfirmanden gefragt. Die haben dann gesagt, ja, Christ, das ist einer, der hält die 10 Gebote. Das ist einer, der geht, rennt in die Kirche. Einer, der fromm ist, der gute Dinge tut. Dann hat er gesagt, nee, was ist ein Christ? Ist meine Frage. Nicht, was macht ein Christ? Aber Martin Luther, an den wir uns jetzt ja nur noch ganz besonders erinnern, gerade in diesen Wochen, dem ist das so klar geworden und das war die Explosion in seinem Herzen. Christ bin ich nicht durch das, was ich tue, sondern das, was ein anderer für mich getan hat. Ich bin ein Christ, weil Christus mich dazu macht, weil Jesus alles dafür getan hat, dass ich ihm gehöre. Das ist Geschenk. Und wenn wir zum Altar gehen oder Richtung Altar, tun wir das nicht, um irgendwelche Opfer abzugeben, denn diese ganzen Opfer, die doch nie eigentlich genug sind, die hat lange Jesus schon für uns erledigt. Das hat er gebracht, das ist genug. Wenn du jetzt nach vorne kommst, kannst du auch anbeten, kannst du gerne knien, weil du darfst es in einer Freiheit tun. Nicht, weil die Gottheit das von dir erwartet, sondern weil Jesus alles für dich getan hat. Weil du deswegen deine Dankbarkeit, deine leeren Hände ihm bringst und so zu ihm trittst. Der Christ, Christ bist du nicht durch dein Tun, sondern durch dein Sein. Und unsere Anbetung, das ist auch nicht unser Tun, sondern das ist eigentlich ein empfangendes Sein, von Gott zu bekommen. Amen.
Amen.